Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, wir sind uns sicherlich einig darüber, dass es zu den wichtigsten Ausdrucksformen unseres Glaubens das Gebet gehört. Denn im Gebet gründet sich unsere Hoffnung. Kein rechter Christ wird darauf verzichten, seine Gedanken auf Gott zu richten und ihn anzurufen mit Bitte, Fürbitte, Lob und Dank. Das Vertrauen auf uns selbst und unsere Fähigkeiten wird ganz klein, aber groß zu dem, der uns zum Glauben gerufen hat. Ja, wir als Christen sind Empfangende. Umso härter trifft es einen Nachfolger, wenn er plötzlich erkennt, ich kann nicht mehr beten. Lieber Bruder, liebe Schwester, hast du das schon einmal erlebt? Da trifft dich etwas wie ein Keulenschlag, seien es Pläne, die durchkreuzt werden oder eine schreckliche Wahrheit, die keinen Ausweg jedenfalls für den Moment lässt. Was auch immer es sein mag, jeden von uns kann derartiges treffen. Wir müssen sogar damit rechnen. Und wenn du es schon einmal erfahren hast, dann weißt du, wie schrecklich man sich fühlt. Man kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Sie kreisen dann immer nur ziellos um das eine, was man nicht fassen kann, und werden unter Umständen immer größer. Und so kann es so weit kommen, dass alle Kraft zum Beten fehlt. Wir verstummen. Vielleicht kann man nur noch rufen, ach Herr, erbarme dich. Ich persönlich habe das in meinem Krankheitsverlauf erlebt, dass ich einige Male gerufen habe, Herr, hilf. Auch jene uns allen wohlbekannte Ordensfrau aus Kalkutta, sie, die Mutter Teresa genannt wurde, die sich so unermüdlich für andere eingesetzt hatte, fühlte sich wohl wenige Jahre vor ihrem Tod einsam und ausgebrannt. An den Erzbischof von Kalkutta schrieb sie, Gott hat mich verlassen, ich habe keine Kraft mehr. Um mich ist es kalt und dunkel, nichts erreicht meine Seele, ich kann nicht mehr beten. Auch diese tief religiöse Frau war vor Gott regelrecht verstummt. Elend, hilflos, menschlich gesehen, irgendwie am Ende. Bleibt noch, reicht noch die kleine Kraft für einen Seufzer, diesen vielleicht noch winzig glimmenden Docht? Was für ein Geschenk, wenn wir in solchen Situationen durch seine Gnade wissen und erleben. Was bei uns Menschen wie das Ende aussieht, ist Gottes Anfang. Wo wir noch Schwachheit fühlen, da erweist sich Gottes Kraft. Das gehört wohl zur Weizenkornstruktur des Evangeliums. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bringt es keine Frucht. Das war so bei Jesus am Kreuz. Und das kann und wird wohl auch nicht anders sein im Leben derer, die ihm nachfolgen. Aber die scheinbare Ohnmacht unseres Herrn auf Golgatha ist in Wahrheit Gottes universaler Sieg gewesen. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Halleluja. So haben auch wir, die wir zwar noch in diesem vergänglichen Leib sind, in dem der Widersacher uns immer wieder mit seinen Versuchungen zu schaffen macht, einen festen Halt durch unseren Herrn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes, der nicht will, dass Anfechtungen und Böses über uns herrschen. Er gibt uns Hoffnung und das ewige Leben. Diese Hoffnung überwindet die Vergänglichkeit des Fleisches. Auch hier gilt, was bei uns Menschen vielleicht wie das Ende aussieht, ist Gottes Anfang. So bezeugt uns heute aus eigener Erfahrung Paulus, er, der ein großer Beter war, dass wir zu schwach sind, um etwas zustande zu kriegen. Wir sind hilflos zum Heil. Wir sind angewiesen auf Gottes Geist. Er hilft unserer Schwachheit auf. Unser Predigttext aus dem Römerbrief nimmt uns mit in die Problematik, die wohl zu allen Zeiten schon bestand. Hören wir die Verse 26 bis 30 aus dem 8. Kapitel. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, und er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bilde seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Wie es die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ihr Lieben, ich denke, die ersten beiden Verse unseres Textes bilden eine der wichtigsten Aussagen über das Beten im ganzen Neuen Testament. Paulus sagt, wir wüssten in unserer Schwachheit nicht, was wir beten sollten. Der Heilige Geist jedoch ermögliche uns zu bitten, worum wir bitten sollten. Er, der Stellvertreter, Beistand und Tröster, wie ihn Jesus vor seinem Weggang verheißen hat. Und es ist gut zu wissen, dass er uns in unserer Schwachheit vertritt. Denn Christen sind immer schwach. Der englische Theologe Dodd hat es einmal so ausgedrückt, wenn wir beten, wendet sich das Göttliche in uns an das Göttliche über uns. Einerseits ein wunderbares Bild, andererseits stellt sich mir genau in dieser Schwachheit immer mal wieder die Frage, kann ich, können wir überhaupt recht beten? Wir sind Menschen des Augenblicks, wir können die Zukunft nicht voraussehen, selbst die nächsten Minuten nicht. Deshalb kann es durchaus sein, dass wir um Bewahrung für etwas bitten, was zu unserem Besten dient, oder auch umgekehrt, dass wir um etwas bitten, was uns äußerst schaden könnte, und zwar nur, weil wir nicht sehen und nicht wissen können, was geschehen muss. Wir wissen nicht wirklich, was das Beste für uns oder auch für den anderen ist. Oft geht es uns doch wie Kinder, die sich etwas wünschen, was sich nur schädlich für sie auswirken könnte, sodass Gott auch uns wie im normalen Eltern-Kind-Verhältnis etwas versagen muss, weil er alleine weiß, dass es für uns so am besten ist. Das unterstreichen auch Lebensweisheiten, die schon uralt sind. So verbot zum Beispiel Pythagoras seinen Schülern, etwas für sich selbst zu erbitten, da sie, wie er sagte, in ihrer Unwissenheit nicht wissen könnten, was ihnen dienlich sei. Auch Sokrates soll seine Schüler gelehrt haben, ganz schlicht um das Gute zu bitten, ohne es zu spezifizieren und es Gott zu überlassen, zu entscheiden, worin das Gute besteht. So bleibt mir die Frage, entsprechen meine oder auch unsere formulierten und ausgesprochenen Bitten dem Willen Gottes? Sind sie mir oder auch dem anderen wirklich dienlich? Wir wünschen und fühlen oftmals menschlich, also beschränkt. Und diese beschränkte Sicht lässt uns den Plan Gottes nicht durchschauen. Genau in diesem Spannungsfeld können und dürfen wir auch mit einem unartikulierten Seufzen zu Gott kommen. Der Geist wird es für uns vor Gott verdeutlichen. Er weiß, was ihm gefällt und baut die Brücke zwischen Gott und denjenigen, die mit ihm in Kontakt kommen wollen. Paulus wusste, dass sich der Mensch aus eigener Kraft vor Gott nicht zu rechtfertigen vermag. Und ebenso wusste er, dass der Mensch aus eigener Kraft selten erkennt, um was er bitten sollte. In unserer Unvollkommenheit entgleitet uns der Inhalt und auch die Form des richtigen Gebets. Vielleicht sollte letzten Endes, auch in Anbetracht des genannten Spannungsfeldes, das vollkommene Gebet oder der Abschluss eines jeden Gebets ganz schlicht und ernsthaft lauten nach Sokrates, Herr, bitte gib mir einfach das Gute nach deinem Willen. Oder wie Jesus gebetet hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er, der wahrhaft Sanftmütige und Demütige, hat das getan. Nun, Paulus spannt den Bogen noch weiter. Er sagt, dass denen, die Gott lieben, denen, die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die jeder Christ in seinem Leben machen muss. Wir brauchen nicht erst besonders alt zu werden, um zu erkennen, dass etwas, was wir für ein Unglück hielten, zu unserem Besten gedient hat, dass Enttäuschungen sich zum Segen für uns ausgewirkt haben. Wer sein bisheriges Leben betrachtet, wer dem Erlebten nachspürt, wird ganz oft die schützende, leitende Hand erkennen, die durch alles hindurchgetragen hat. Selbstverständlich sollten und dürfen wir dabei nicht übersehen, dass nur die Menschen diese Erfahrung machen, die Gott lieben. So rät auch uns ein Philosoph der römischen Kaiserzeit, blickt nur getrost zu Gott auf und sagt, tu von jetzt ab mit mir, was du willst. Ich bin eins mit dir, ich bin dein. Ich schrecke vor nicht zurück, wenn du es für gut hältst. Willst du, dass ich ein Amt bekleide oder es meide, dass ich bleibe oder fliehe, dass ich reich oder arm bin? Ich werde dich in jedem Fall dafür vor den Menschen verteidigen. Ähnliche Worte in dieser Haltung sind uns von Paulus überliefert. Und er fordert die Römer und auch uns dazu auf, dass uns alle Dinge zu unserem Besten dienen sollen. Wer Gott liebt, ihm vertraut und ihn annimmt, wer spürt, weiß und überzeugt ist, dass Gott der allwissende, allliebende Vater ist, wird demütig alles annehmen, was Gott ihm schickt. Wer zum Arzt geht und sich von ihm eine Behandlung verordnen lässt, die zunächst unangenehm, ja vielleicht sogar schmerzhaft ist, wird dennoch dem beruflich erfahrenen Arzt vertrauen und tun, was er ihm verordnet. So verhält es sich auch mit uns, wenn wir Gott lieben. Wer dagegen Gott nicht liebt und ihm nicht vertraut, wird Gott wegen der Dinge, die ihm widerfahren, grollen. Er wird gegen seinen Willen ankämpfen und dabei feststellen, dass Leid und Schmerz und alle Trübsal des Lebens ihn nur zornig machen und empören, sodass er sich immer mehr gegen Gott auflehnt. Wie kann Gott das zulassen? Diese und ähnliche Aussagen können wir sicherlich vom Hören und Sagen bestätigen. Nur wer darauf vertraut, dass alle Dinge ihm zum Besten dienen, weiß, dass wir von einem Vater kommen, der in seiner Weisheit, Liebe und Macht stets alles zu seinem Besten dienen lässt. Hört die kleine Geschichte von einem Menschen, der als einziger ein Schiffsunglück überlebt hatte und auf eine unbewohnte Insel verschlagen wurde. Er konnte sich eine Hütte bauen, in der er alles verwahrte, was er irgendwie aus dem Wrack gerettet hatte. Er betete zu Gott um Rettung und suchte ängstlich den Horizont ab, um sich einem eventuell vorbeifahrenden Schiff bemerkbar zu machen. Eines Tages sah er zu seinem Schrecken seine Hütte brennen. Alles, was er besaß, ging in Flammen auf. Aber was wie das denkbar Schlimmste ausgesehen hatte, war in Wirklichkeit das Beste, was ihm hatte geschehen können. Wir bemerkten ihr Rauchsignal, sagte der Kapitän des Schiffes, das zu seiner Rettung kam. Lasst uns also den Dingen nachspüren und dann daran denken, dass dann, wenn unser Leben in Gottes Hand ist, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und hier noch eine zweite Geschichte, die mich ein wenig an Hiobs Geschichte erinnert. Einst befand sich ein Rabbi auf einer Reise, und als er in eine Stadt kam und um Beherbergung bat, gewährte man sie ihm nicht. Da sprach er, alles, was der Barmherzige tut, tut er zum Guten. Hierauf ging er und übernachtete auf dem Feld. Er hatte bei sich eine Kerze, einen Hahn und einen Esel. Warum gerade diese drei, weiß kein Mensch, tut auch nichts zur Sache. Denn da kam ein Wind und löschte die Kerze aus. Dann kam eine Katze und fraß den Hahn. Und letztendlich kam auch noch ein Löwe und fraß den Esel. Dennoch sprach der Rabbi wiederum, alles, was der Barmherzige tut, tut er zum Guten. In derselben Nacht kam eine Truppe Räuber, plünderte und nahm die Leute der Stadt gefangen. Den Rabbi konnten sie aber nicht sehen, weil er sich auf dem Feld im Finstern befand, der Hahn nicht krähte und der Esel nicht schrie. Da sprach der Rabbi, gepriesen sei der Barmherzige, hab ich nicht gesagt, dass alles, was der Heilige tut, zum Guten sei. Man ist vielleicht versucht, darüber zu lächeln, aber hier zeigt sich ein unverbrüchlicher Glaube, den nichts erschüttert, wenn wir glauben, dass alles zu unserem Besten dient. Hören wir die letzten beiden Verse unseres Textes. Es sind Zahlen, die wohl viele Gemüter erregt haben. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ja, es ist keine Frage, dass die Bibel eine Vorherbestimmung der Gläubigen zur Seligkeit ganz klar hervorhebt. Gott hat sie sogar schon zuvor bestimmt, ehe der Welt grundgelegt war. Nun ist vielleicht unser menschlicher Verstand geneigt, daraus die Folgerung zu ziehen, dann sind wohl alle, die verloren gehen, zur Verdammnis bestimmt. Doch dem ist nicht so, nein. Klar und bestimmt lehrt die Bibel, lehrt uns Gottes Wort, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Denn Christus ist für alle Menschen gestorben und will die ganze Welt mit Gott versöhnen. Jeder, der zu Jesus kommt, wird angenommen. Gott kann keinen abweisen, der sich auf ihn beruft. Die ewige Gnadenwahl Gottes ist also ganz und gar an Jesus Christus geknüpft. Daher sagt Paulus, Gott hat uns in Christo erwählt. Nein, es findet keine Willkür statt. Wer sich an den Heiland hält, den muss Gott begnadigen. Unsere Aufgabe ist es, dass wir unsere Erwählung festmachen durch Gehorsam und der fortschreitenden Heiligung, der Veränderung hin zu ihm. Die göttliche Erwählung ist also kein Ruhepolster, sondern soll und muss uns anspornen. Er hat sich bei der Erwählung ein großes Ziel gesetzt. Wir sollen gleich sein dem Bild seines Sohnes. Es ist wohl ein ungeheures Werk, den durch die Sünde entstellten Menschen wiederherzustellen. Eine Welt ins Dasein zu rufen, ist für Gott eine Kleinigkeit. Dazu genügt ein Machtwort. Aber bei der Erneuerung des Menschen muss er wohl seine ganze Liebe, seine ganze Langmut und seine ganze Geduld und Gnade aufbieten. Seine Weisheit muss allerlei Mittel und Wege ersinnen, um den Widerstand des trotzigen Herzens zu brechen, um den Menschen von seinem wahren Wohl zu überzeugen und seinen Willen so umzulenken, dass er endlich Gott das Ja-Wort gibt. Und wie viel Geduld ist auch dann noch nötig, bis Gott seine Kinder immer mehr in das reine Bild Jesu verklärt. Wie viel Trägheit, Ungehorsam, Widerspenstigkeit und Vergesslichkeit stellt sich ihm entgegen. Aber er ruht nicht. Also die, die Gott lieben und damit ihren wahren kindlichen Glauben dartun, brauchen nicht ängstlich darüber nachzudenken, ob Gott sie annimmt. Denn das ist für alle von der Ewigkeit her eine ausgemachte Sache. Jesus sollte der Erste sein, dem am Zweiter, Dritter, Vierter, dem Tausende, Millionen und Abermillionen als Brüder und Schwestern ihm ähnlich nachfolgen, auferstehen und neugeboren werden in das Leben der ewigen Herrlichkeit. Ja, Gott hat die Menschen dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Das betont auch der Apostel Paulus in seinem Schreiben an die Gemeinde in Rom. Und das bestätigen uns auch Verse aus dem Brief an die Epheser. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Diesem unserem großen Bruder wollen wir treu bleiben, damit er uns zu sich erhöhen kann, wie es Gott von Anfang an gewollt hat. Eine so tiefe, sehnsüchtige Liebe, wie sollte sie willkürlich sein? Wir wissen doch, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf. Er ist der vollkommen Liebende. Der Liebende gibt sich dem anderen, der Verliebte nimmt sich den anderen. Und so bewahre der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.